Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondenten der ARD. Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben. Jede Woche, eine knappe halbe Stunde lang, hier im Weltspiegel-Podcast, diesmal mit Philipp Abresch. Wir reden heute über ein Land, das mich immer sehr fasziniert hat in meinen Jahren als Korrespondent in Südostasien. Es geht um Myanmar. Das ist ein Land zwischen Thailand, Indien, China und jahrzehntelang hat dort das Militär geherrscht und das Land total abgeschottet, ein bisschen wie Nordkorea unter Palmen, kann man vielleicht sagen. Ich weiß noch, meine erste Drehreise dahin, damals mussten wir uns als Touristen tarnen, da kam uns eine Kolonne von Häftlingen entgegen. Die hatten wirklich wie im Film gestreifte Häftlingskleidung an und jeder trug an so einer langen Kette eine richtig schwere Eisenkugel mit sich. Das waren meine ersten Eindrücke aus Myanmar, die mich wirklich haben erschaudern lassen. Vor 5 Jahren hat es in Myanmar die ersten freien Wahlen gegeben und viele hatten wirklich Hoffnung auf Demokratie. Aung San Suu Kyi wurde die Regierungschefin und dann vor ein paar Tagen, ihr habt das vielleicht in den Nachrichten verfolgt, haben die Militärs wieder den Stecker gezogen und sich zurück an die Macht geputscht. Was das für das Land bedeutet und wie es den Menschen damit geht, darüber haben wir gedacht, reden wir heute. Mit Sandra Razzo, unserer Korrespondentin in Singapur, und mit Mikis Weber in Yangon. Mikis kommt aus Bremen, ist Musiker und Schauspieler. Vielleicht habt ihr noch nicht von ihm gehört, aber in Myanmar ist Mikis wirklich ein Star, der ist richtig, richtig bekannt. Zuerst mal nach Singapur. Sandra Razzo, als die Nachricht vom Putsch auf deinem Handy aufploppte, was war dein erster Gedanke?
Also ehrlich gesagt, mein erster Gedanke war, oh nein, wieder so ein Rückschlag für die Demokratie. Denn die hat ja im Moment gerade auf der Welt nicht die besten Zeiten. Auch wenn wir mal hier in die Region gucken, schauen wir mal nach Hongkong oder Thailand, wo Schüler und Studenten auf die Straße gegangen sind, um für mehr Meinungsfreiheit und Demokratie zu kämpfen. Bisher vergeblich, muss man sagen. Und nun auch noch Myanmar. Ein Land, das sich doch in den letzten Jahren gut entwickelt hatte, wo es so einen Funken Hoffnung gab, was aber auch unheimlich große Probleme hat. Es gibt mehr als 130 ethnische Gruppen, zum Teil bewaffnete Aufstände, Bürgerkrieg. Dazu kam Covid und die Wirtschaftskrise. Viele mehr Menschen sind noch in die Armut abgerutscht. Und nun auch noch dieser Militärputsch mit all seinen nicht nur politischen, auch wirtschaftlichen Folgen für die Menschen. Also das hat mich doch sehr stark schockiert.
Ich glaube, wir müssen mal erklären, was eigentlich genau los ist in Myanmar und wer Aung San Suu Kyi eigentlich ist, die jetzt wieder unter Hausarrest steht. Wollen wir das mal zusammen aufdröseln?
Aung San Suu Kyi ist nicht nur die bisherige de facto Regierungschefin in Myanmar, sie ist eine große Symbolfigur in ihrem Land, die unheimliche Strahlkraft ausübt auf ihre Landsleute. Das hat zum Teil mit ihrer Familiengeschichte zu tun. Ihr Vater, General Aung San, ist ein Nationalheld gewesen, der Myanmar in die Unabhängigkeit geführt hat, raus aus dem britischen Kolonialreich. Sie selbst hat in Oxford studiert, für die UN gearbeitet, in Großbritannien gelebt, bevor sie dann 1988 nach Myanmar zurückkam, dort für einen gewaltfreien Weg in die Demokratie gekämpft hat, gegen die Militärherrschaft. Da muss man sagen, hat ihr Land schon Jahrzehnte unter einer Militärdiktatur gelitten. Sie hat dafür den Friedensnobelpreis bekommen 1991 und hat unheimlich viele Härten auf sich genommen. Sie stand insgesamt 15 Jahre unter Hausarrest. Dadurch ist sie so eine Art Heilige für viele ihrer Landsleute geworden. Und als sich dann die Generäle vorsichtig geöffnet haben für einen Weg zu mehr Demokratie, da hat sie dann 2015 mit ihrer Partei, der NLD, die Parlamentswahlen überragend gewonnen. Diesen Wahlsieg hat sie dann im Herbst vergangenen Jahres noch einmal wiederholt. Und man muss sagen, ich glaube, dass die Generäle in gewisser Hinsicht natürlich auch Angst haben vor einer so überlebensgroßen Symbolfigur. Es gab ja doch in den letzten Jahren viel Kritik an ihr. Und trotzdem hat sie zumindest bei ihren Landsleuten nie etwas an ihrer Strahlkraft verloren. Und ich glaube, das war für die Militärs schon auch beängstigend. Schluss mit der Diktatur, rufen Jugendliche auf den Straßen von Yangon. Und Ärzte und Krankenschwestern von Regierungskrankenhäusern treten in den Streik. Mit zivilem Ungehorsam reagieren Menschen auf den Militärputsch. Die Armee sperrt daraufhin Facebook, in Myanmar für viele Menschen die einzige Nachrichtenquelle. Ich bekomme keine Neuigkeiten mehr mit. Ich weiß auch nicht, wie es Mutter Aung San Suu Kyi geht. Das schnürt mir die Kehle zu. Ich würde gern richtig kämpfen, wenn das ginge, aber das wäre wohl gegen ihren Wunsch.
Es gab ja auch gleich ein Video, das den Putsch gezeigt hat. Irgendwie auch witzig, das war ein Fitnessvideo. Die Trainerin, die macht das jeden Morgen vor ihrem Büro in Naypyidaw und hat ihre Übungen gemacht und diesmal fuhren im Hintergrund gepanzerte Fahrzeuge entlang. Vor 10 Jahren, da begann die Öffnung des Landes. Damals kam ja fast über Nacht die Demokratie ins Land. Und jetzt der Putsch auch irgendwie über Nacht, hat man den Eindruck. Gab es eigentlich gar keine Anzeichen dafür? Wie plötzlich kam das eigentlich für die Menschen?
Keiner wollte wohl so recht dran glauben, dass es wirklich passieren würde, aber es gab durchaus Vorzeichen und das hat mit den Wahlen im vergangenen Herbst zu tun. Da haben Aung San Suu Kyi und ihre Partei haushoch gewonnen, nochmal mehr Stimmen bekommen als 2015 und das war für die Militärs doch eine sehr, sehr schmerzliche Niederlage und es gab dann immer wieder Stimmen, die sagten, na, es müsse doch massenhaft Wahlbetrug gegeben haben von mehr als 10 Millionen falschen Stimmzetteln war dann die Rede. Die Wahlkommission hat das immer abgeschmettert. Dann gab es Gespräche der Regierung mit der Partei, die den Militärs nahestehen. Die sind aber immer im Nichts geendet. Und dann am Abend, bevor sich das neue Parlament konstituieren sollte, da haben die Militärs dann zum Äußersten gegriffen und wohl ihre letzte Chance gesehen, da einzugreifen und haben ganz einfach nach der Macht gegriffen. Also ich glaube, ihnen ist Aung San Suu Kyi und ihre Partei einfach zu mächtig geworden. Und man muss auch sagen, es gab in den vergangenen Jahren auch immer wieder Versuche, die Macht der Militärs zu begrenzen. Das konnten die Generäle dann mit ihrer Sperrminorität immer abwehren. Aber der Druck auf die Generäle wurde doch immer größer. Und man merkte einfach, dass Aung San Suu Kyi auch die Macht der Generäle in Frage stellte. Und wenn so eine Partei dann bei den Wahlen immer weniger Stimmen bekommt, dann mussten sich die Generäle doch fragen, wie lange dieses Gleichgewicht der Macht noch so durchzuhalten war oder ob sie nicht irgendwann doch ihre komplette Machtbasis verlieren werden.
Eigentlich hatten sich ja beide Seiten ganz gut aufgeteilt. Die Militärs hatten die Macht, die hatten die Waffen, die hatten auch ein Veto im Parlament, die hatten wichtige Ministerien, die konnten auch gute Geschäfte machen. Und Suu Kyi war sozusagen das zivile Gesicht der Regierung. Haben die Militärs sich diesen Putsch wirklich gut überlegt?
Ja, nicht alles, was in der Politik passiert, hat immer mit Logik zu tun. Ich glaube, die Generäle haben am Ende einfach gar keine andere Chance mehr gesehen, ihren Machtanspruch nochmal deutlich zu machen. Aung San Suu Kyi war ihnen viel zu selbstbewusst, viel zu mächtig geworden. Und es wird auch viel spekuliert und geredet in Myanmar über einen Art Zweikampf zwischen dem mächtigen Militärchef Lai und Aung San Suu Kyi. Lein, der wäre auch Mitte des Jahres abgetreten, hätte in Rente gehen müssen und es würde ihm nachgesagt, dass er doch gerne Präsident des Landes habe werden wollen. Aung San Suu Kyi hat solchen Überlegungen dann doch offensichtlich eine Abfuhr gegeben. Es heißt, die beiden, die ja so entscheidend die Geschicke des Landes bestimmen konnten, hätten sich seit fast einem Jahr nicht mehr gesehen, hätten nicht miteinander gesprochen. Und Aung San Suu Kyi habe ihm schon deutlich gesagt oder deutlich gezeigt, dass sie die Geschicke dieses Landes bestimmen kann und dass vor allen Dingen die große Mehrheit der Bevölkerung hinter ihr steht und nicht hinter dem Militär. Und auch solche Faktoren könnten da durchaus eine Rolle gespielt haben.
Suu Kyi wollte ja unbedingt Präsidentin werden, was ihr per Verfassung eigentlich versagt ist. Und so viel Gelegenheit hat sie ja eigentlich nicht mehr. Sie ist ja auch schon im fortgeschrittenen Alter, muss man sagen. Hat sie den Bogen vielleicht überspannt und die Generäle zu stark unter Druck gesetzt?
Aung San Suu Kyi hat im Umgang mit den Generälen durchaus eine zwiespältige Rolle. Auf der einen Seite hat sie versucht, General Lein die Stirn zu bieten, hat ihre Partei immer wieder versucht, auch die Macht der Militärs zu begrenzen, sie in ihre Schranken zu weisen im Parlament. Das ist nicht gelungen, aber sie haben es immerhin versucht. Auf der anderen Seite hat sie sich aber außenpolitisch vor die Generäle gestellt, als die nämlich 2017 brutal gegen die muslimische Minderheit der Rohingya vorgegangen sind, hat sie die verteidigt, zuletzt sogar vom Internationalen Menschengerichtshof. Das hat ihr sehr, sehr viel Kritik aus dem Westen eingebracht, aber das hat ihr am Ende im Umgang mit den Generälen nichts genützt. Das muss man so sagen.
Du hast ja bei deinen Reisen auch nach Rakhine zu den Rohingya die Staatsmacht hautnah erlebt, muss man sagen, und wie schnell sich die Stimmung aufheizen kann. Was muss man eigentlich für die nächsten Tage in Yangon erwarten oder befürchten?
Alle fragen sich jetzt, was passiert als nächstes? Und ich glaube, niemand wagt da wirklich eine Vorhersage. Und wahrscheinlich wissen es noch nicht mal die Generäle so genau, was sie als nächstes tun können. Sie haben sich erst mal Zeit verschafft, ein Jahr Notstand. Und es gibt jetzt ein Versammlungsverbot und eine nächtliche Ausgangssperre. Und wir hören auch immer wieder, dass es jetzt schon nachts im Schutze der Dunkelheit viele Verhaftungen gibt von Regimekritikern. Also es ist völlig offen, wie sich das Ganze in den nächsten Tagen und Wochen entwickeln wird.
Jemand, der die Stadt und die Menschen in Myanmar noch mal ganz anders kennengelernt hat und auch die vielen schönen Seiten, das ist Mikis Weber aus Bremen. Mikis, du lebst seit 5 Jahren in Yangon. Dein Vater hat vor vielen Jahren eine Hilfsorganisation gegründet, die in Myanmar tätig ist, im Nordosten des Landes, im Shan State. Und so hat es auch dich einige Jahre später ins Land gezogen. Und du bist total erfolgreich dort als Musiker und Schauspieler. Hier in Deutschland kennen dich nicht so viele, aber wer in Myanmar auf der Straße nach Mikis Weber fragt, den kennen einfach alle. Mikis, freue mich, dass du heute bei uns im Weltspiegel-Podcast bist.
Ja, hi, grüß dich.
Du lebst ja in Yangon, das ist die größte Stadt in Myanmar. Und hier hat es in den letzten Tagen ja auch die größten Demos gegeben. Wie war es für dich heute auf den Straßen? Wie erlebst du die Atmosphäre in Yangon im Moment?
Momentan ist es wirklich so, also ich habe auch mit Diplomaten gesprochen, ich habe mit vielen Experten gesprochen, mit dem Botschafter, und momentan ist es so, dass selbst die Experten da keine richtige Einschätzung abgeben können. Und es ist wirklich, man sieht Polizisten, die sich mit den Bürgern verbrüdern und mit auf die Straße gehen, ganze Polizeischwadrone, die natürlich dann auch um ihre Sicherheit fürchten müssen, um ihre Arbeit fürchten müssen. Man sieht aber auch Krankenhauspersonal, Feuerwehrleute, Anwälte, Lehrer, und alle sind auf den Straßen, und die Infrastruktur funktioniert einfach nicht mehr ohne die. Und deswegen gibt's die Hoffnung, dass auch von innen was herauskommt.
Du lebst ja seit, ich glaube, ein bisschen mehr als 5 Jahren in Yangon. Man hat so ein bisschen den Eindruck, das ist ein ganz anderes Land jetzt gerade als das Myanmar, in das du damals übergesiedelt bist, oder?
Ja, klar. Also Myanmar hat sich letztendlich in den letzten 10 Jahren durchgehend immer im Wandel gefunden. Als ich hierher gekommen bin, war Burma gerade ganz frisch in einer jungen Demokratie. Aung San Suu Kyi ist gerade ins Parlament rein. Es waren gerade 4 Jahre, meine ich, die erste Zivilregierung im Amt. Und dann kam ich eben rein und die Leute waren in Aufbruchsstimmung. Hotels wurden gebaut, Infrastruktur wurde ausgebaut. Und jetzt ist es natürlich mit einem Schlag wieder erstmal gestoppt worden. Und die Angst ist natürlich, dass man sich jetzt nach zurückbewegt.
Wie kam es eigentlich dazu, dass du sehr schnell Karriere gemacht hast als Musiker, als Schauspieler? Du singst. Erzähl mal über deine Musik. Worum geht's in deinen Songs?
Also für mich, ich mache Musik wirklich tatsächlich in erster Linie für mich selbst, und diese ganze, dass ich davon leben konnte oder können kann, das ist wirklich eher wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Das habe ich nicht erwartet. Aber in meinen Songs ging's halt immer um Sachen, die ich so beobachte. Und einer, das heißt zum Beispiel Alien, und den singe ich auf Deutsch und auf Burmesisch und auf Englisch. Es ist halt darum, dass ich mich überall eigentlich ein bisschen fremd fühle, weil auch in Deutschland kam ich, so sehr ich Deutschland auch schätze und mich da wohlfühle zu Hause. Und in Burma habe ich es auch so. Also egal, wie sehr ich es versuche, mich zu integrieren, ich werde nie Burmese sein. Aber
schon sehr nah dran.
Ja, aber also solche... wir hören übrigens gerade im Hintergrund, Yangon ist wahrscheinlich die World Capital of Nebengeräusche und jetzt gerade fängt gerade draußen das Geboller an. Jeden Abend um 8 Uhr zeigen die Leute ein zivile Ungehorsam, nennt sich das, Civil Disobedience. Und damit wollen sie eben einen friedlichen Protest gegen das jetzt Geschehene unternehmen. Und jetzt hört man gerade im Hintergrund die ersten Leute.
Beschreib mal, was du siehst. Die Leute stehen am Fenster mit einem Kochtopf in der Hand.
Die Leute sind alle auf ihren Balkonen mit Töpfen, mit allem, was metallern ist und Krach macht. Und sie wollen die Leute nerven. Also sie wollen die Leute einfach, es gibt auch viele Leute, die Sympathisanten, die sagen, also Militärsympathisanten, die sagen, hört auf, das nervt. Aber das ist genau das, was es soll. Also es soll nerven. Und es soll auch einfach, es ist in der ersten Nacht war es auch am lautesten, so laut habe ich es bis da nicht mehr erlebt. Und es war wirklich... Das Haus hat gewackelt, also das meine ich wortwörtlich, das Haus hat gewackelt, die Leute haben geschrien, geheult, das war eine Energie in der Luft, das war einfach, das ist Verzweiflung ist das auch, aber es ist auch das Geräusch von Millionen von Leuten, die sagen, wir sind hier und wir haben keinen Bock auf das, was passiert, weil wir haben eine demokratische Regierung gewählt und die ist zustande gekommen und jetzt wird sie uns weggenommen unter sehr fragwürdigen Erklärungen. Und so klingt das dann, wenn die Leute sagen, da haben wir keinen Bock drauf. Weil die Leute sind natürlich nicht auf Konfrontationskurs. Sie wissen, wir haben keine Waffen, die Leute sind machtlos letztendlich gegen eine Armee. Aber die Läden werden boykottiert, Unternehmen, die vom Militär geführt werden, werden boykottiert. Es wird abends genervt und Krach gemacht. Die Polizei, die Feuerwehr, das Krankenhaus, alle machen mit und alle ignorieren gerade ein bisschen die neuen Anordnungen.
Ja, jeden Abend um 20 Uhr stehen die Leute in Yangon auf dem Balkon und machen Krach mit Kochlöffeln, Kochtopfen, mit Pfannen in der Hand. Das sind sozusagen die Waffen der Bevölkerung. Miki sagt seiner Freundin, sie soll schon mal vorgehen auf dem Balkon. Er kommt gleich hinterher. Aber irgendwann wird das Scheppern so laut, dass wir eine kleine Pause einlegen müssen mit unserem Podcast-Gespräch. Miki wohnt in einem Stadtteil von Yangon, wo besonders viele Unterstützer von Aung San Suu Kyi wohnen. Und ich schätze, nirgendwo ist es lauter in Yangon als bei ihm in der Nachbarschaft. Später sind Mikis und seine Freundin wieder zurück vom Krachmachen auf dem Balkon. Mikis, das war ganz schön laut, oder?
Ja, es schlackert einem die Ohren draußen. Es ist immer schwierig zu wissen, wann aufgehört wird, weil sich alle in Rage klappern und man selber ist natürlich so laut, dass man sich selbst am lautesten hört. Und ich weiß nicht, ob ich da einen langzeitigen Tinnitus von vortragen werde, aber es war ja sehr, sehr energetisch.
Mikis, wir gucken noch mal ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Du bist ja in einer total spannenden Zeit nach Myanmar gekommen, 2015, im November 2015. Aung San Suu Kyi, die hatte gerade die Wahlen wirklich haushoch gewonnen. Und alles hat sich verändert danach. Es gab plötzlich kein Embargo mehr. Yangon hat sich auch als Stadt gewandelt. Plötzlich konnte man westliche Autos kaufen. Es wurde eine Shopping Mall gebaut. Und es ist ja auch so eine immer lebhaftere junge Szene entstanden. Ne? Plötzlich gab es Bars, Restaurants, Kunst, Musik. Und du warst da ja irgendwie mittendrin als Künstler. Wie hast denn du die letzten Jahre in Yangon erlebt?
Ja, für mich war das natürlich ein absoluter Rausch, weil ich hier ankam. Wirklich, ich kam an dem Tag an, als Aung San Suu Kyi ins Parlament gewählt wurde. Und da war hier eine Riesenparty auf der Straße und die Leute waren alle in Rot und in NLD-Flaggen gehüllt. Und es war so Aufbruchsstimmung. Es schossen Geschäfte aus dem Boden. Überall kommen Hotels, neue Buslinien, Fluglinien, Flughäfen und also... Und Clubs und solche Sachen, was man auch jetzt gar nicht erwartet hätte, oder eben so wie du sagst, so junge Szenen von zum Beispiel Punker, die irgendwie keine Ahnung, gab es auch vorher auch schon, die wirklich das politisch gelebt haben. Das war jetzt nicht unbedingt ein Style, sondern es waren jetzt keine Fashion H&M-Punker, sondern das waren schon Leute mit politischer Meinung, die jetzt sagen, okay, jetzt können wir noch mehr sagen, was wir meinen, weil die Militärdiktatur weg ist. Und du siehst Hip-Hopper, die unter der Brücke die Breakdance, so Elektro-Boogie-Woogie machen, so à la Beat Street 80er Jahre. Also es war so ein bisschen Zeitreise, so das kannte ich aus Deutschland gar nicht, weil ich da zu jung für war. Aber hier habe ich eben ja sowas viel erlebt und es war schön zu sehen, ist auch immer noch schön zu sehen, ist immer noch lebendig.
Und du hast ja selbst auch total Karriere gemacht in Myanmar, kennt dich eigentlich jeder, ne? Mickey ist der Deutsche, der auch so super gut Burmesisch spricht. Hast du eigentlich eine Erklärung dafür, warum du so schnell so bekannt geworden bist?
Also bei mir war es schon so, dass ich vorher ein paar Bekannte hatte, von denen ich allerdings nicht wusste, wer das war. Ich war befreundet mit denen, weil ich mich ein paar Mal mit denen getroffen hatte, als die in Frankfurt waren, und dann bin ich nach Burma gekommen, habe mich mit denen getroffen, und dann ist mir irgendwann ist mir klar geworden, dass das irgendwie die Top-Tier-Celebrities von Burma waren, die in Deutschland für ein Fest waren. Und das habe ich irgendwie gar nicht geschnallt zu der Zeit. Auf jeden Fall hatte ich dann eben schon diese Leute kennengelernt und bin mit denen auf Events mitgegangen und habe dann eben die Sprache schon einigermaßen gekonnt und habe dann wirklich zu der, ja, kann man sagen, genauso richtige Zeit, richtiger Ort. Und vor allem, also ich war halt der Erste. Das war, glaube ich, für mich mein Glück. Das ist jetzt, das kann mir dann keiner mehr wegnehmen, weil das ist halt, egal was ich jetzt mache, auch wenn ich jetzt gerade still bin und gar nicht wirklich Sachen veröffentliche, war es halt zum ersten Mal, dass man einen Nicht-Burmesen in dieser Szene hatte.
Mikis, wenn wir früher als Kamerateam durch Myanmar gereist sind, also zur Zeit der Militärdiktatur, dann konnte man das Misstrauen und die Angst überall mit den Händen greifen. Und man musste wirklich vorsichtig sein, mit wem man da auch wo redet, ne? Ganz oft hat man das nur so in Andeutungen getan. Und ich weiß noch, als Suu Kyi dann freigelassen wurde und sich das Land langsam öffnete, das war richtig befreiend. Das hat man richtig gespürt, ne? Was für eine Last den Menschen von der Schulter gefallen ist. Der Taxifahrer, der hatte plötzlich irgendwie ein Bild von Suu Kyi in der Windschutzscheibe und so weiter. Und jetzt über Nacht in den letzten Tagen sind Angst und Vertrauen plötzlich wieder da. Wie geht's eigentlich deinen Freunden damit? Die kennen dieses Gefühl ja vielleicht gar nicht mehr von früher, ne? Wie gehen die damit um?
Ja, momentan ist es natürlich gar nicht unbedingt die Debatte. Momentan, das von den größeren Auswirkungen, was man jetzt gemerkt hat, ist eben, dass die Leute die NLD-Flaggen aus dem Fenster nehmen sollten, einfach auch aus Sicherheitsgründen. Aber momentan ist es nicht so, dass man da Schiss vor hat, weil ich sehe auf Facebook zum Beispiel meine Freunde, das sind wahrscheinlich schon zu 95% NLD-Supporter, und da haben die jungen Leute gerade sehr provokante Bilder, die da gerade rumgehen. Also sehr despektierliche Bilder, die den General in peinlichen Posen zeigen oder auf seiner Körpergröße rumreiten oder irgendwie mit fiesen Sprüchen oder so. Also die haben da gerade keine Angst und sagen halt auch so, du kannst uns nicht den Mund verbieten.
Die lassen sich nicht einschüchtern.
Ja, und ich glaube auch, dass es daran liegt, also wenn man auf die Straßen guckt und schaut, wer da demonstriert, das sind natürlich grundsätzlich schon eher jüngere Leute. Da sind jetzt nicht unbedingt die ganz Alten mit dabei. Und das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass die Älteren vielleicht schon zwei blutige Revolutionen miterlebt haben, 88 und 2007, und damit auch gewissermaßen ein bisschen traumatisiert sind oder vielleicht wissen, was ihnen blühen könnte und deswegen sich ein bisschen vorsichtiger geben. Aber die Jungen sind natürlich auch, wollen sich die Hörner abschlagen, wollen jetzt sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und sehen es nicht ein, dass sie gerade eine demokratische Regierung gewählt haben, alles so eigentlich d'accord ist und auf einmal jemand kommt und sagt, Edgebatch, jetzt habe ich hier das Sagen.
Ich habe irgendwo gelesen, ihr habt euch mit der falschen Generation angelegt.
Der Spruch ist, you fuck with the wrong generation. Also das ist der Slogan. Ein bisschen entschärft sagen die Leute, you messed with the wrong generation. Und das ist so der Hashtag, der überall eben steht, wo die Leute eben auch klar machen, so wir lassen uns nicht so einfach in der Nase rumführen. Wir haben Telefone, wir haben Nachrichten, wir sind in dieser Zeit groß geworden und wissen, was uns jetzt gerade genommen wurde. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, dass man früher bei den anderen Demonstrationen in 2007 und 88 nicht unbedingt wusste, für was man sich hier auf die Straße stellt, sondern es war nur klar, das, was jetzt gerade herrscht, will ich nicht, aber was jetzt Demokratie genau ist, wussten die Leute vielleicht auch nicht und das ist jetzt natürlich anders. Also die Leute haben jetzt schon mal den Geruch von Freiheit in der Nase gehabt und den wollen sie natürlich nicht missen.
Mikis Weber, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast, neben dem Protestieren und dem Lärm machen auf dem Balkon für unseren Podcast. Vielen Dank für deine Eindrücke und dass du ein bisschen erzählt hast von dem, was du da gerade erlebst in Myanmar. Wir holen nochmal Sandra Razzo dazu aus Singapur. In einem Jahr soll wieder gewählt werden, das hat das Militär versprochen. Die Armee hat ja nicht immer die Wahrheit gesagt. Kann man denen das diesmal eigentlich überhaupt glauben? Muss man befürchten, dass Myanmar vielleicht doch abdriftet in eine Diktatur?
Im Moment muss man konstatieren, festhalten, dass Myanmar bereits wieder eine Militärdiktatur ist, denn nicht eine zivile Regierung bestimmt die Geschicke des Landes, sondern an den entscheidenden Posten sitzen Generäle. Und die haben erst einmal für ein Jahr den Notstand erklärt, um sich mutmaßlich Zeit zu kaufen. Ob dann nach dem einen Jahr wirklich Neuwahlen passieren, das ist dann die große Frage. So eine Deadline kann man ja auch immer wieder nach hinten verschieben. Da finden sich sicherlich Gründe. Im Moment scheint die Strategie zu sein, für den Fall, dass es Neuwahlen gibt, auf jeden Fall erstmal die entscheidende Figur Aung San Suu Kyi aus dem Rennen zu nehmen. Denn man hat ja eine fadenscheinige Begründung für eine Anklage jetzt gefunden. Man habe in ihrem Haus illegale Walkie-Talkies aus dem Ausland gefunden, die nicht angemeldet waren. Also dafür könnte ihr jetzt eine Gefängnisstrafe drohen. Also mutmaßlich wäre sie dann im Gefängnis, wenn die nächsten Wahlen wären. Und selbst wenn nicht, könnte sie trotzdem nicht mehr antreten. Also es geht im Moment erstmal darum, diese große Symbolfigur Aung San Suu Kyi schachmatt zu setzen. Und alles Weitere, da warten sie sicherlich erstmal ab.
Sandra Razzo aus Singapur, Mikis Weber aus Yangon, danke euch für eure Eindrücke aus Myanmar. Das kennt ja jeder. Manchmal erlebt man Dinge, die trägt man noch länger mit sich rum. Ich weiß noch, kurz vor den ersten freien Wahlen 2015, da hatte Aung San Suu Kyi uns Journalisten zu sich nach Hause in Yangon eingeladen, in den Garten. Und als dann einen Security-Check gab und alles etwas länger dauerte, fiel uns das Nachbarhaus von Suu Kyi auf. Eine wunderschöne alte Villa, aber total verfallen. Es gab keine Fenster mehr, die Farbe war abgeplatzt. Das Haus war zugewuchert mit tropischen Pflanzen. Aber drin wohnte eine junge Familie mit ihren Kindern. Und in einer Ecke, wo so ein Loch im Dach war, damit der Rauch abziehen konnte, da gab es auf dem Boden eine Feuerstelle. Da kochte eine junge Frau gerade das Mittagessen. Und dann habe ich sie gefragt, was erhoffst du dir denn von Suu Kyi, von den Wahlen, von der Demokratie? Dann hat sie mich angeguckt und gesagt, ich hoffe, dass ich mir bald einen neuen Kochtopf leisten kann. An diese Begegnung muss ich jetzt in diesen Tagen öfter denken. So einfach sind manchmal die Wünsche und so nötig. Das war der Weltspiegel-Podcast vom 12. Februar. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert uns bei Spotify, iTunes, YouTube oder ganz einfach in der ARD-Audiothek. Vielen Dank euch fürs Zuhören, sagen Christian Justus, Philipp Weber und ich, Philipp Abrisch.